Hi, hier ist Georg. Ich bin heute mal ohne Jüran quasi online unterwegs. Das liegt daran, dass Jüran noch ein bisschen zu tun hat mit seiner Doktorarbeit. Und ich habe auch vor kurzem einen Vortrag im Rahmen der Dienstagabend-Fortbildung bei der Berliner Zahnärztekammer gehalten. Und da ging es um Pulpotomie von bleibenden Zähnen nach dem Konzept der vitalen Pulpertherapie. Und darüber würde ich einfach gerne mal mit euch sprechen, weil ich finde, das ist ein relativ unbekanntes Thema und oder was heißt Pulpotomie an bleibenden Zähnen ist jetzt nichts, wo man spontan dran denkt, dass das überhaupt möglich ist. Ist komisch. Nicht vor allem denkt man ja in erster Linie bei einer Pulpotomie an Milchzähne. Milchzähne, bei denen ja auch diese ganze Kombination mit Pulpstahl gemacht wird und die gut funktioniert. Das heißt einfach, dass Kinderzahnärzte viel lieber, sobald das die Pulpe beim Milchzahn in irgendeiner Weise beteiligt ist, eine Pulpotomie machen, eine volle Pulpotomie, anstatt irgendeine Art Direktüberkapperung zu machen, weil das einfach die sichere Methode ist. Und spannenderweise hatte ich auch in meiner Assistenzzeit in Brandenburg relativ früh Kontakt mit der Pulpotomie und zwar im Rahmen einer Schmerzbehandlung. Wir haben bei symptomatischen Zähnen, also die typische irreversible Pulpitis-Diagnose, einfach Folgendes gemacht. Wir haben gar nicht groß aufbereitet, sondern erstmal aus Zeitgründen auch primär eine hohe Pulpotomie durchgeführt, ein Ledermix-Pelle drauf und das mit Kavit verschlossen. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Ich habe mal auf einer Fortbildung gehört, dass diese Art der Schmerzbehandlung zu 91% der Fälle funktioniert. Währenddessen, wenn man jetzt die Zeit hat, das Ganze aufzubereiten und die Pulpa jetzt komplett zu expirieren, man natürlich auch eine sehr gute Schmerzlinderung hat. Und zwar liegt man da bei 99%. Aber diese 8% Unterschied im Erfolg hat man oft gar nicht während der Behandlung. Das ist ja so viel Zeit dazwischen und so viel Fehler, sodass eine Pulpotomie natürlich was schön Einfaches ist. Und ich habe mich eigentlich damals schon immer gefragt, denn warum macht man, wenn das so gut funktioniert von der Schmerzbehandlungsseite, warum macht man da eigentlich nicht einfach irgendwas drauf? Ein MTA zum Beispiel, das ja auch gut funktioniert und deckt das irgendwie ab. Denn die Zähne, die wir damals, wir den Wurzelkanal behandelt haben, waren trotzdem noch im Prinzip vital, der Nerv war aktiv. Natürlich hätte man überlegen können, die Nekrose würde eh kommen. Und ich fand es irgendwie manchmal komisch, warum man da nicht mehr gemacht hat. Und dann habe ich auch mal beim Vortrag von Martin Trope, hat er eine Studie vorgestellt von einem Herrn Bogen, das ist ein kalifornischer Endodontologe. Und die hat genau das gemacht. Zwar hieß die Studie Pulp Capping with MTA, aber wenn man sich genau diese Studie anguckt, sieht man eigentlich, dass dort eher eine partielle Pulpotomie gemacht hat. Also wirklich Karies wurde sehr konservativ entfernt, ohne Rücksicht auf Verluste. Auch wenn die Pulpe in irgendeiner Form eröffnet wurde, wurde einfach weitergemacht. Und das Ganze hat funktioniert. Er hat echt in seinen gute Erfolgsraten bekommen. Also ich meine, 98% Erfolg nach teilweise 4 Jahren ist schon beachtlich. Und das viel Spannendere war eigentlich seine Recall-Quote von 92%. Und Trope hat gesagt, dass er teilweise diese Recall-Quote nur bekommen hat, weil der Bogen einen Privatdetektiv engagiert hat. Ja. Und im Prinzip habe ich auch gerade das Wort partielle Pulpotomie. Denn das wurde ja da vieles alles unter Pulp Capping, also direkt über Kappung. Aber irgendwie wurde ja schon Teil der Pulpa weggenommen und das erinnert einem dann natürlich an diese ganze Studien von Zweck, also der Zweck-Pulpotomie. Das sind ja Veröffentlichungen von ihm aus dem Jahr 1993, die teilweise noch aus dem Jahr 1978 zurückgehen. Und dort geht es zwar wieder um traumatisierte Zähne, jetzt um keine kariösen Eröffnungen in irgendeiner Form. Aber dort war das genauso. Der hat im Prinzip teilweise vier bis sieben Tage lang offen und er hat eine Pulpotomie durchgeführt und zwar auch nur 2 Millimeter tief. Diesen Wert hat er später aus Tierstudien quasi bestätigt. Denn die Entzündung war nicht tiefer als 2 Millimeter und das Ganze hat er auch nachuntersucht und gute Zahlen gemacht. Und da fragt man sich natürlich oder findet es natürlich fast schade, dass diese Position Pulp, die wir kennen, ja im Prinzip limitiert ist auf die Zähne und Milchzähne, die teilweise noch im Wachstum sind. Also wir dürfen es beim Erwachsenen gar nicht abrechnen, weil das Wurzelwachstum schon abgeschlossen ist. Also bleibt uns eigentlich nur noch die Beberposition P, also eine punktförmige Öffnung der Pulpe und also eine klassische direkte Überkappung nötig. Aber im Prinzip, ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen mit direkten Überkappungen waren, aber meine waren eigentlich nicht so gut. Liegt vielleicht auch daran, dass ich am Anfang auch wenig direkte Überkappungen mit MTA gemacht habe, sondern eher mit Calciumhydroxid, also CareLife zum Beispiel. Und es gibt sogar eine ganz klassische Studie zum Thema direkte Überkappung von der Charité mit 10 Jahresdaten, wo 80% der Zähne, die kariös überkappt wurden, quasi Wurzelkanal behandelt werden mussten. Und das ist natürlich krass, wenn man so eine Studie hat. Und das deckt sich dann oft auch mit den Erfahrungen, was man so von Kollegen hört. Direkt Überkappung mache ich nicht. Lieber mache ich gleich die Endo. Und dann fragt man sich natürlich, gibt es eigentlich da nicht was anderes? Gibt es keine direkte Überkappung 2.0? Aber was heißt es denn, wenn es sowas gäbe, wenn man jetzt mal so ein bisschen an die Pulpotomie dabei denkt? Denn wenn wir jetzt so eine klassische punktförmige Öffnung haben und jetzt aber dort anstatt einer direkten Überkappung, die vielleicht in unseren Händen nicht so gut funktioniert, eine Pulpotomie zu machen, also sprich, sagen wir es im Prinzip 2 Millimeter erstmal von der Pulpa zu entfernen, weil das potenziell entzündet ist und vielleicht auch gar nicht mehr heilungsfähig, dann muss man sich natürlich fragen, ob das überhaupt noch minimalinvasiv ist, denn das geht dir natürlich auch mit einem ordentlichen Substanzverlust schon einher. Wenn man sich aber die Studien dazu anschaut, und ich rede jetzt wirklich von Studien, wo kariös öffnete Pulpen öffnet wurden, da gibt es teilweise Literatur zu dem Thema, wo denn eine Erfolgsquote von knapp 90%, über 90% dabei rauskommt. Und wenn man dann mal genau sich denn auch andere Sachen anschaut im Internet, zum Beispiel in der ZM, da wurde sowas auch schon erwähnt, dass eine Pulpotomie im bleibenden Zahn eine Option ist und Wurzelspitzeleser, also das ist ein Blog im Internet, werden sich vielleicht auch daran erinnern, dass es sogar da auch mal einen Artikel dazu gab, zu Pulpotomie von bleibenden Zähnen. Das Ganze, das Problem ist, warum man das nicht auch auf ersten Blick findet, ist, dass oft diese ganze Pulpotomie-Geschichte oder direkte Überkappungsgeschichte mit MTA sich unter dem Begriff vitale Pulpertherapie versteckt. Also im Prinzip ist vitale Pulpertherapie alles, was mit der Pulpa zu tun hat, ob es jetzt eine direkte Überkappung ist, eine partielle oder volle Pulpotomie. Und es verwirrt natürlich ein bisschen. Ja. Also im Prinzip, was ist denn diese ganze vitale Pulpertherapie? Man kann im Prinzip sagen, dass es nicht die direkte Überkappung 2.0 ist, sondern eher eine Überkappung, bei der man 2,0 mm der Pulpa entfernt und dann aber auch mit einem geeigneten Material abdeckt, und zwar mit MTA. Und im Prinzip werden viele gleich natürlich sagen, Mensch, im Gegensatz zu Calciumhydroxid ist natürlich MTA richtig teuer. Und oft ist es auch so, dass bestimmte Preise dann auch im Kopf meistens ist es ja für das ProRoot MTA, das ja das erste kommerziell verfügbare MTA auf dem deutschen Markt war, das ja pro Packung 66 Euro kostet. Ja, aber im Prinzip gibt es ja mittlerweile mehrere MTA-Hersteller und so viele, dass es sich lohnt, fast ja auch mal bei Google reinzuschauen und einzugeben MTA-Preisvergleich, um zu sehen, was rauskommt. Oder man geht auch gleich zu aera-online.de. Wenn ihr die Seite noch nicht kennt, die Aera-Seite, dann hat sich dieser Podcast schon für euch heute gelohnt. Denn das ist quasi sowas wie Idealo, eine Preissuchmaschine für zahnmedizinische Produkte. Und dort bekommt man gleich ganz viele verschiedene Hersteller, zum Beispiel um ein paar zu nennen, ProRoot MTA, dann gibt es ein MTA Rapid, dann Harvard MTA Caps, Ledamex MTA und alles zu verschiedenen Preisen und Packungen. Und wenn man sich zurück zur BEMA-Position P geht, die ist ja auch nur mit 6 Punkten bewertet, was knapp 5 Euro sind. Und da muss man natürlich genauer schauen, um dann überhaupt ein MTA sich vielleicht rauszusuchen, wo man überhaupt quasi nicht so viel Verlust macht. Ja. Und da gibt's sogar ein paar, um jetzt einfach mal 2 zu nennen, wäre man da bei dem Schweizer MTA von Mizem oder dem MTA Plus. Das ist ein polnischer Hersteller. Da ist man eher in dem 5-Euro-Bereich. Ja, und im Prinzip kann man auch dieses ganze vitale Pulpertherapie auch als Behandlungskonzept nutzen. Also nicht nur für die traumatischen öffneten Pulpen bei Unfällen, die ja zum Glück sehr selten in der normalen Praxis vorkommen, sondern es geht ja eher um diese kariös eröffneten Pulpen oder nennen wir sie Pulpen, die wir während der Behandlung eröffnet haben. Iatrogen eröffnete Pulpen, ich will nicht immer sagen nicht kariös. Im Prinzip war ein Zahnarzt ja vorher in irgendeiner Form dran. Und natürlich ist auch wichtig zu wissen, wenn man sowas endet, wie rächt man das ab? Und viel wichtiger ist eigentlich, wie ist das Vorgehen denn bei so einer Sache? Also angenommen, ihr habt eine tiefe Karies vor euch oder vielleicht nicht nur eine tiefe Karies, sondern einfach einen Füllungsaustausch, so eine Routine gemacht und plötzlich leuchtet euch die Pulpe entgegen. Das ist natürlich wichtig, dass man erstmal dafür sorgt, dass idealerweise schon Kofferdamm liegt. Also ich arbeite ja im Prinzip nur mit Kofferdamm, somit ist es bei mir kein Problem. Und dass man natürlich diesen Kofferdamm natürlich auch so behandelt, dass man jetzt nicht noch weitere Keime reinbringt. Das heißt, wenn die Kariesentfernung vollzogen wurde, muss man dann einfach mal alles nochmal mit einem CX-Gel oder CX-Spülung 2% so ein bisschen desinfizieren, damit man aseptisch arbeiten kann. Macht man meinetwegen eine volle Pulpotomie, was einfach, würde ich sagen, einfacher ist im Handling als eine partielle Pulpotomie. Ich mache das immer mit einem Bohrer, der eine stumpfe Spitze hat. Die nennt man auch Buttbohrer. Und die im Prinzip in der Regel, wenn ich das mache, erfolgt die Blutungskontrolle bei mir mit Natriumhypochlorid. Ich nehme einfach das, was ich auch bei Endos benutze. Das ist jetzt das 5,25-fache. Nachdem ich die Blutung unter Kontrolle bekommen habe, packe ich einfach das MTA auf die Pulpe. Und dann ist natürlich immer eine Zeitfrage, weil das MTA braucht ja eine Weile, um abzubinden. Und da kann ich jetzt entweder überlegen, wie sieht mein Zeitmanagement aus, auch hinsichtlich, war das jetzt eine geplante oder erwartete Pulperöffnung oder nicht, ob ich das Ganze in 2 Terminen machen muss oder in 1 Termin. Denn das ist ja die Frage mal, wie ich das abschließe und verschließe. Und wenn ich das Zeit habe, das in 1 Termin zu machen, finde ich das immer besser. Dann mache ich da einfach ein Glas in Meerzement drauf, also jetzt ein Lichthärtnis von Foco Ionosil und kann dann einfach mein Komposit drauf machen. Und wenn ich jetzt wenig Zeit habe oder das vielleicht sogar, ja, ein Schmerzpatient ist es ja nicht unbedingt bei so einer Behandlung, aber sagen wir so, wo weniger Zeit ist, dann kann man auch einfach eine IRM-Füllung, eine temporäre drauf machen. Ja. Wichtig ist bloß, dass ich immer nach so einer Pulpotomie ein Röntgenbild machen würde, um einfach das dann für spätere Behandlung oder nicht unbedingt Behandlung einfach später dann immer vergleichen kann mit der Ausgangssituation. Ja. Und natürlich ist eine Pulpotomie, gerade eine volle Pulpotomie, hat natürlich Vor- und Nachteile. Ja, ein Nachteil ist natürlich, dass wir nach so einer vollen Pulpotomie, wenn man sich überlegt, dass da müssen ja auch 2 mm MTA auf die Pulpa-Eingänge oder Wurzelkanaleingänge gemacht werden, dann wird da noch locker 3 mm Komposit drauf gemacht. Das ist natürlich die Frage, das ist natürlich klar, dass diese Kältetests, die wir nutzen, denn gar nicht funktionieren. Oft sind es dann auch so große Füllungen oder das oder irgendwoher kommt die Karies her oder Aproximaldefekte, dass oft eine Teilkrone injiziert ist. Und dann fragt man sich natürlich gerade im BEMA-Bereich, was sagt eigentlich so ein Gutachter, wenn er so ein Röntgenbild sieht mit so einer Situation, wie regiert er dann? Und die Hauptfrage ist ja immer, das Hauptargument dagegen ist ja auch immer, was eigentlich mit Kalzifikation? Und noch eine ganz andere Sache, die oft denn immer unberücksichtigt bleibt in den Studien, ist ja, was eigentlich auch mit der Adhäsion. Denn wir wissen von den Studien von Frankenberger, dass Hypochlorid, Natriumhypochlorid, ganz schön die Adhäsion beeinflusst. Auf der anderen Seite, wenn wir natürlich diese Pulpa vital erhalten können, hat das natürlich super viele Vorteile. Das muss ich, glaube ich, niemandem erzählen. Und ich sag mal, eine Pulpotomie ist von der Einfälligkeit, also ich meine, man muss ja bloß Kofferdamm legen und schauen, dass man nochmal ein steriles Set von Instrumenten hat, damit man nicht weitere Keime in den Wurzelkanal reinbringt, ist im Prinzip ein einfaches Behandlungsprotokoll und hat auch eine relativ gute Erfolgsrate und ist dann im Prinzip auch eine Sache, die wir nutzen können, um auch bestimmte Behandlungen, also diesen Re-Dentistry-Circle, von dem Frankenberger auch immer wieder spricht, einfach nochmal wieder reduzieren können, weil wir noch eine Behandlungsoption in der Schublade haben. Was natürlich langfristig gesehen, gerade wenn man so einen jungen Patienten hat oder so einen mittelalten, natürlich sehr praktisch ist. Ja. Aber wichtig ist natürlich auch, wie kann man das Ganze abrechnen? Und das ist natürlich auch nochmal eine Sache für sich. Denn man kann sich natürlich jetzt nur Analogpositionen überlegen und sagen, Mensch, ist doch super, dass die Pulp bei abbleibenden Zähnen nicht möglich ist. Dann rechne ich die einfach analog ab. Ist im Prinzip gut möglich. Da kann man vielleicht dann auch mögliche MTA-Kosten noch mit reinpacken. Und hatte einen guten Stundensatz. Aber ehrlich gesagt ist es immer, finde ich das immer schwierig, wenn die Rezeptionistin, die vielleicht den Therapieplan dafür macht, denn immer erst einmal mit großen Augen anguckt, dann sollte man sie vielleicht eine Variante nehmen, die so ein bisschen einfacher ist. Und ich habe mich dann im Prinzip dafür entschieden, dass wir einfach eine P abrechnen, auch in so mal. Und eine F4 MKV-Füllung machen mit einem Faktor von über 3,5. Und dadurch kommen wir dann auf unser Honorar, das wir dafür brauchen. Jetzt ist natürlich auch immer die Frage, ist das eine geplante Behandlung oder nicht gewesen? Wenn wir natürlich vorher schon gesagt haben, Mensch, lieber Patient, hier in diesem Fall ist das Risiko sehr hoch, dass wir den Nerv treffen könnten, aber es gibt eine Möglichkeit, womit man das machen könnte, also mit diesem MKV-Angebot. Man kann dann dazu meinetwegen noch ein Endo-KV legen und sagen, wir wissen es ja noch nicht vorher, ob vielleicht der Sensibilitätstest falsch positiv war, dass wir Breites brauchen, dann sind die Patienten natürlich auch glücklich, wenn es im Zweifel dann das Billigere ist. Ja. Aber wenn es natürlich auch, wie soll ich sagen, so ein bisschen ungeplant war. Es ist natürlich gut, wenn man in zwei Terminen arbeiten kann und dann nach dem ersten Termin dann im Prinzip erstmal eine posologische Füllung drauf machen und sagt, dass es einen neuen entstandenen Befund gab und wir brauchen jetzt dieses Material, um den Zahn fest zu verschließen können. Oder? Ja, und dann ist natürlich immer die Frage, ich habe bisher immer probiert, eher von symptomatischen Zähnen zu sprechen, oder asymptomatischen Zähnen, aber was denn die genaue Diagnose? Denn ist es eine reversible Pulpitis oder eine irreversible Pulpitis? Und gerade wenn das so eine ungeplante Aktion war, dann weiß man das vielleicht nicht vorher, weil man nicht unbedingt bei jedem Standardfüllungsaustausch vorher einen Sensibilitätstest gemacht hat. Und die Frage ist natürlich, geht das Ganze eigentlich auch bei einer irreversiblen Pulpitis? Können wir eine Pulpotomie machen an einem Zahn mit einer irreversiblen Pulpitis? Und das ist natürlich schön, wenn man Studien dazu hat. Und es gibt da sogar welche aus Iran. Man mag es gar nicht glauben, aber die Iraner sind da sehr führend in der Sache anscheinend. Und die haben zum Beispiel 2 Jahresresultate veröffentlicht von genau so einer Sache, vitaler Pulpotherapie in permanenten Molaren mit irreversibler Pulpitis. Und das ist interessant. Denn die haben zwar dort kein MTA verwendet, sondern eine CM, also Calcium Enriched Mixture, so ein iranisches Produkt, das gleichwertig mit MTA ist nach ihren Studien. Und haben eigentlich ganz gute Recall-Raten von 66% und eine Erfolgsrate für diese Behandlung, also Pulpotomie bei irreversible Pulpitis von knapp 80% Erfolg. Und das Ganze hatten, das haben sie auch in ihren 5-Jahres-Daten bestätigt. Und das ist natürlich super. Natürlich hat die Studie auch ein paar, paar Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Die haben es auch verglichen mit Wurzelkanalbehandlungen. Diese Wurzelkanalbehandlung wurden aber nur mit sterilem Wasser, wurde da gespült, nicht mit Hypochlorit. So sind die natürlich auf ähnliche Ergebnisse gekommen, dass die Wurzelkanalgruppe ähnlich der vitalen Pulpertherapiegruppe war. Und es ist natürlich anscheinend auch ein bisschen, um das Material CEM zu pushen. Aber ich glaube, das ist gar nicht auf dem deutschen Markt erhältlich. Somit ist es jetzt auch erstmal nicht so wichtig, aber es ist schon spannend, das, was es da gibt. Die Frage ist ja auch immer, wenn man so eine volle Pulpotomie durchführt, wie sieht es eigentlich aus mit der Blutungskontrolle? Ja, und im Prinzip gibt es da grob 5 Möglichkeiten. Die Klassiker sind, die man aus der Kinderzahnmedizin kennt, sind eigentlich Hypo- und Eisendreisulfat. Man kann im Prinzip sagen, funktionieren beide gut, wobei, wenn man in die Studien schaut, hat Hypo anscheinend etwas weniger postoperative Sensibilitäten als Eisendreisulfat. Dann gibt es natürlich noch Kochsalz, dass man einfach mit Kochsalz die Blutung stillt, weil es ein kochsalzgetränktes Pellet auf die Wunde trägt, 10 Minuten wartet, bis das von allein stillt. Ist natürlich eine Sache, die wahrscheinlich sehr praktisch ist, wenn man es adhäsionsmäßig geht, nämlich denn Kochsalz stört jetzt nicht die Adhäsion in irgendeiner Form, im Gegensatz zu Hypo- und Eisendreisulfat vielleicht. Aber das ist natürlich 10 Minuten warten, ist ja oft klinisch gar nicht drin. Somit fällt es ja fast schon raus. Dann gibt es natürlich noch ein Anästhetikum. Trope empfiehlt zum Beispiel, einfach in so Fällen 1 zu 100.000 zu spritzen und dann hat man kaum Probleme mit der Blutung. Finde ich auch ganz interessant. Vielleicht gerade, wenn man es intralimitär macht. Aber man sollte am besten nicht auf die Idee kommen, das Ganze intrakanaliert zu machen, weil es dort Drucknekrosen geben könnte, die dann wieder eine Nekrose der Pulpa hervorrufen können. Was schade ist. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass mein Standard-Anästhetikum immer 1 zu 200.000 ist. Oh, ich muss das mal ein bisschen mehr testen in den nächsten Pulpotomiefällen, die ich in der Zukunft vielleicht habe, ob 1 zu 100.000 einfach das Bessere ist. Und dann gibt es ja natürlich noch eine Option 5 für die Blutungskontrolle, die auch in keiner in der Literatur gar nicht erwähnt wird. Und zwar das MTA selber, wenn man sich überlegt, dass MTA ja im Prinzip im Bau, teilweise für den Bau von Bohrinseln verwenden wird, weil es so flüssigkeitsliebend ist, müsste man doch eigentlich auch das vielleicht sogar als Blutungsstillung einsetzen können. Aber es ist natürlich immer das Problem, dass es, dass man denn MTA bräuchte, das relativ schnell anzieht oder fest wird, sodass man das auch wirklich als Blutstillung nutzen könnte. Und die Frage ist natürlich immer, spielt das Alter der Patienten denn überhaupt eine Rolle? Im Prinzip gibt es ja den Standardsatz, dass man es am besten bei jungen Patienten machen sollte. So steht es auch in der BEMA-Position P so ein bisschen drin. Man kann sich natürlich überlegen, gibt es da überhaupt Daten dazu? Zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Pulpotomie-Fälle der letzten 2-3 Jahre anschaue, habe ich da teilweise 16-jährige Patienten drin, aber auch 56-jährige Patienten. Und zum Glück gibt es da auch Literatur, sogar im Prinzip aus Deutschland. Da gab es ja mal diese BARMER-GEK-Studie, wo denn die Abrechnungsdaten von 3 Jahren so ein bisschen untersucht wurden. Und jetzt ist es natürlich wieder die Direktüberkappung, die natürlich untersucht wurde. Und die hatte in den 3 Jahren Erfolg von 71,6%, was ja schon mal ganz okay ist. Aber spannenderweise war bei den in der Gruppe der unter 18-Jährigen war der Erfolg durchschnittlich höher, lag bei knapp 80%. Und wiederum bei den über 85-Jährigen war die Erfolgsrate auch bei 81%, sodass man sich natürlich jetzt überlegen kann. Und wenn man dann noch, oder wenn man noch weiß, dass bei den über 70-Jährigen das auch im Prinzip bei knapp 80% war, macht man jetzt so eine Überkappung oder nennen wir es Apoptomie nur bei Patienten, die unter 18 und über 70 sind, ist natürlich quasi, also es gibt da jetzt wissenschaftlich keine Sachen, die sagen, in dem Alter nicht machen. Es gibt, geistert zwar immer das rum, dieses Ding, dass bei einem Pulpa über 40 kein Regenerationspotenzial mehr hat, aber ich glaube, wenn man sich auch mal die Biologie der Pulpa anschaut, das ist, glaube ich, fast manchmal so ein bisschen, da schätzen die so ein bisschen. Aber die beste Studie, eine sehr schöne Studie, die eigentlich genau das Problem anspricht, das wir eigentlich in der täglichen Praxis haben. Es kommt aus Thailand von Akilar, vitale Pulpatherapie in permanenten Zähnen mit kariös öffnenden Pulpa, systematisches Review. Und da gibt es interessante Feststellungen da drin, dass die direkte Überkappung nach 3 Jahren Erfolg von knapp 73% hat, was sich wieder mit unseren statistischen Daten der Barmer GEK-Studie deckt. Im Prinzip, das sind eigentlich jetzt keine schlechten Daten, aber es ist eigentlich nicht so super, sodass man immer wieder sagen könnte, wenn, ja, mein Gott, meine vitale Endo hat über 90% Erfolg, dann mache ich lieber die als eine direkte Überkappung und habe automatisch fast 20% mehr Erfolg. Aber in derselben Studie wird auch die partielle und die volle Pulpotomie angesprochen und die haben diese über 90% Erfolg, die man haben will. Und interessanterweise, dass partielle und volle Pulpotomie die gleiche Erfolgsrate haben. Natürlich ist es, wenn man sich die ganze Literatur zu vitaler Pulpatherapie, Pulpotomie bei bleibenden Zähnen anguckt, ist es immer so, dass es am Ende immer so ein bisschen auf dieser Case-Report-Ebene ist. Und es geht ja sogar weiter, dass man sich da ja nicht mal sicher ist, welches Material man nun sehen soll. Denn warum sollte man jetzt MTA nehmen? Denn es gibt genügend Studien, die zeigen, dass es statistisch keinen Unterschied zwischen MTA und Calciumhydroxid gibt. Aber was natürlich auch klar ist, dass MTA ist ja zum Beispiel auch erst seit Mitte der 90er kommerziell auf dem Markt verfügbar und erst seitdem gibt es Studien zu dem Thema und es ist ja sehr hydrophil, immer an die Bohrinseln denken, die damit gebohrt werden und wenn es abgebunden ist, auch wahnsinnig stabil. Ja, und ich denke, das ist das Wichtigste, dass dann auch wenn das so stabil ist, dass wir kein Leakage mehr haben. Und wenn wir kein Leakage haben, wird unsere ganze Eingriff in die Pulpe natürlich langfristig mehr Erfolg haben. MTA soll jetzt auch eine bessere Dentinbrücke bilden und weniger Nekrose als Calciumhydroxid, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen akademisch. Mente hat es in einer 2014er Studie auch direkt verglichen, wieder im direkten Überkappungsbereich. Dort hat er ziemlich gute Daten für direkte Überkappung mit MTA und die waren sogar bei ihm besser als mit Calciumhydroxid. Und er empfiehlt sogar in seiner Studie, dass man am besten auch die Restauration, also den Kompositverschluss in derselben Sitzung macht. Ist natürlich sehr spannend, dass das wahrscheinlich in die Richtung gehen wird, dass MTA das bessere Überkappungsmaterial ist als Calciumhydroxid. Aber MTA selber hat ja auch wiederum ein paar Nachteile. Im Prinzip steht in jeder Studie darum, dass es teuer ist. Verfärbungen sind ein Problem und dann werden auch immer wieder Kalzifikationen erwähnt. Und Verfärbung ist natürlich eine doofe Sache, gerade im Frontbereich, wenn man bei einem Zahn irgendwas endomäßiges macht mit MTA und der danach ein bisschen gräulicher wird oder vielleicht sogar dunkler, dann ist das natürlich, sagen wir mal so, von super doof. Ja. Und mittlerweile geht man deshalb so weit, also auch, weil man eine Zeit lang dachte man ja, dass das Bariumsulfat das der Auslöser dafür ist. Und dann gab es ja das Schweizer MTA, das extra kein Röntgenopaker drin hat und teilweise soll es da auch Verfärbung geben, so dass man mittlerweile eher bei diesen Biokeramiken gelandet ist, dass man die in der Front verwenden sollte. Aber das ist fast ein Thema für sich. Ja, lassen wir uns erstmal über die Kalzifikation sprechen. Und da muss man dann zum Beispiel immer ganz genau in die Studien reinschauen. Und in vielen steht es ja auch gar nicht, das ist ja immer das Doofe. Man könnte jetzt zum Beispiel bei manchen Studien von Deutschen, könnte man die vielleicht direkt fragen und eine Antwort bekommen. Aber wenn man zum Beispiel in der Bogenstudie von 2008 reinschaut, steht direkt drin, dass in 10% der Fälle haben sie irgendeine Form von Kalzifikation gefunden. Aber 10% ist ja fast gar nichts, weil 90% der Fälle hatte man überhaupt keine Probleme mit Kalzifikation. Ja. Und oft wird ja auch der Preis von MTA als Problem genommen. Und es liegt daran, dass im Prinzip das erste kommerzielle verfügbare MTA auf dem deutschen Markt, das ProRoot, das kostet ja pro Gramm 66 Euro, was natürlich ordentlich ist. Ja, es gibt es in 0,5 Gramm Packung, so dass man bei 33 Euro ist. Also sind alles Preise immer mit Mehrwertsteuer natürlich. Und es gibt natürlich des Weiteren das Schweizer MTA. Da ist man schon beim Grammpreis von 19 Euro, was natürlich viel interessanter ist. Und das gibt es in so kleinen Kapseln. Und da ist man dann preislich pro Packung, denn also pro Anwendung bei 6,60 Euro. Und ich hatte es auch schon mal vorher angesprochen, das polnische MTA, das MTA Plus, das ist zwar auf den Gramm gerechnet wieder relativ teuer bei 30 Euro, aber die machen noch kleinere Abpackungen. Jede einzelne Dosis bei denen hat 0,14 Gramm, sodass die dann auf den Preis pro Anwendung von 4,32 Euro kommen. Also ich habe jetzt mit allen dreien MTA-Sorten gearbeitet und das ProRoot kommt ja im Prinzip so eine Art zuckerbeutelartigen Verpackungen. Und ich meine, es ist zwar jetzt nicht ganz RKI gerecht vielleicht, aber man kann natürlich auch die Hälfte von so einer Zuckerpackung einfach ein anderes Gepäß packen und dann nur das eine anmischen. Dann ist man wenigstens bei 16 Euro pro Anwendung, was das Ganze schon erträglicher macht. Und gerade die, wenn man immer die Studien sieht, wird immer MTA als quasi Eigenname erwähnt und gemeint ist das ProRoot MTA. Es gibt zwar natürlich genügend Studien, die dann wiederum die MTA-Sorten vergleichen, gerade in der Kinderzahnmedizin und keinen klinischen Unterschied finden. Ja, das ist auch der wird bei Medzerm genauso sein. Und bei Medzerm ist es natürlich auch ganz cool, weil der Preis so günstig ist. Natürlich auch nur, wenn man die 40er Packung kauft, so dass man dann auch gleich mal, sagen wir mal, so ein bisschen Geld auf den Tisch legen muss. Und man muss dann immer natürlich aufpassen, wie lagerstabil das ist. Und was ich bei Medzerm ein bisschen doof finde, ist, der Preis ist zwar gut, aber das kommt in so kleinen Kapseln und die sollen theoretisch wieder verschließbar sein. Also die sagen, dass man bei 6,60 Euro pro Kapsel kann man die 2 bis 3 Mal verwenden. So, das ist man natürlich bei einem Superpreis von 2,50 Euro pro Anwendung. Ja, geht so ein bisschen hindran, dass da sind ja 0,35 Gramm pro Kapsel drin, so dass man dann 0,1 Gramm oder 0,11 Gramm braucht, hinkommt für eine Anwendung. Und das kann ich so ein bisschen bestätigen, denn in der MTA Plus ist ja auch 0,14 Gramm drin und da denkt man eigentlich auch immer erst so, oh, das wird aber bestimmt viel zu wenig, aber wie auch immer, ist immer zu viel da und ist am Ende immer zu viel drin und das reicht, kann man grob sagen. Und dann muss man natürlich noch aufpassen, das Medzerm, jetzt kann man zwar auch eine röntgenopake Variante kaufen mittlerweile, aber das Standard günstige MTA, das hat kein Röntgenopaker drin, aus den Gründen wegen der Verfärbung und so weiter. Und eigentlich wollen wir im Pulpotomie-Bereich ja sehen, dass da irgendwas mit MTA gemacht wurde, damit wir vielleicht auch im Idealfall auch eine Reaktion der Pulpa an der Stelle erkennen können. Also im Sinne von, dass sich vielleicht eine Dentinbrücke bildet oder nicht. so dass man das teilweise dann selber mit Bariumsulfat wieder reinmischen muss. Und wenn man das natürlich vergessen hat, das ist ärgerlich. Und deshalb ist es, glaube ich, am einfachsten, wenn man eine MTA Plus nimmt, wenn man damit zurechtkommt. Und dort ist nämlich Zirkonoxid als Röntgenopaker dabei und man muss nichts reinmischen. Ja. Es gibt natürlich noch viel mehr Alternativen zu den drei bekannten Produkten oder genannten Produkten. Ganz klassisch ist das Biodentin zum Beispiel. Das ist, liegt preislich bei 8,40 pro Kapsel, also auch gut. Dann gibt es ja mittlerweile ein Produkt, das heißt Terracal LC. Das ist quasi auch ein Material, das für Direktüberkappung freigegeben ist, das in einer Flohspritze kommt und dann auch lichthärtend ist. Was ich dann noch nicht ganz verstanden habe, ob das jetzt so ein Calciumhydroxid oder MTA ist da drin. Jedenfalls ist es natürlich, klingt es natürlich nach der absolute eierlegenden Wollmilchsau, man muss nur ein bisschen was raufspritzen und der Licht wird zart und funktioniert super. Würde ich natürlich ein bisschen vorsichtig sein mit dem Ganzen. Mittlerweile hat auch dieser polnische Hersteller Cercamed ein Bio-MTA Plus rausgebracht, das nochmal ein bisschen teurer pro Anwendung ist, als man bei 6 Euro, aber soll dann nochmal andere Konsistenz haben, wenn man es anmischt. Ich habe es schon ein, zwei Mal benutzt und das ist, wenn man es anmischt, hat so ein bisschen Kavitartige Konsistenz. Das ist natürlich sehr spannend. Und dann gibt es natürlich die Biokeramiken, also zum Beispiel das Trottelfell Putty, das ist natürlich der Grammpreis, den da, wenn man sich den ausrechnet, das, der ist schweineteuer, da kostet so ein Gramm 213 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Ja, die werben damit, dass man es halt viel, viel genauer dosieren kann als das klassische MTA, das ja irgendwie bei 30 Euro ist pro Packung. Ja, aber ich sag mal, das ist wahrscheinlich aber auch ein Material, das man vielleicht doch irgendwie in irgendeiner Form in der Praxis haben soll. Das gibt es jetzt mittlerweile auch als Spritze, als Wood Repair Material, das man dann auch in einer kleineren Dosis kaufen kann. Und wahrscheinlich ist das Material, das man im Frontzahnbereich verwenden sollte. Ja, und das ist eigentlich interessant. Wie gesagt, MTA ist ja nichts weiter als ein Portland-Zement. Und wenn man sich guckt, zum Beispiel bei Holcim auf der Seite und sich dann die Preise dazu anguckt, ist man ja bei 11 Cent pro Kilo. Das ist, wenn man das Premium Holcim kauft, also Holcim Pur 5 Premium, soll es auch Leute geben, die sagen, das funktioniert super. Ist natürlich Siloware, man muss dann also mit einem ganzen Eimer ankommen. Und wäre natürlich toll, wenn es ein Preis ist vom Calciumhydroxid. Natürlich nicht RKI-konform, aber das ist eine andere Sache. Ja. Wenn man sich überlegt, wann wurde eigentlich in der Zahnmedizin zum ersten Mal MTA verwendet, wurde es sogar von einem Dr. Witte in Berlin 1978 zum ersten Mal verwendet, oder gab es die erste Veröffentlichung. Die hat Wurzelkanäle mit Portland-Zement gefüllt. Ich finde es nämlich spannend, weil 1824 wurde Portland-Zement quasi erfunden. Es hat dann knapp 50 Jahre gedauert, bis es zum ersten Mal in der Zahnmedizin verwendet wurde. Und dann nochmal knapp 100 Jahre, bis von Trubinat das quasi kommerziell auf den Markt genommen wurde als MTA. Ja. Und man muss sich natürlich überlegen, wie es mit der Zukunft der Pulpotomie aussieht, was kann man da machen? Und auf Facebook gibt es natürlich mittlerweile da super spannende Fälle. Da dieser Yoshi Terushi, der hat teilweise einen Kanal von so einem molaren Wurzelkanal behandelt und der andere in den mesialen Kanälen war die Pulpa Vital und die hat er einfach mit MTA abgedeckt. Aber im Prinzip hat die vitale Pulpertherapie oder die Pulpotomie schon das Potenzial, unnötige Wurzelkanalbehandlung zu vermeiden. Ich meine jetzt nicht mal die Wurzelkanalbehandlung, die wir vielleicht immer machen, sondern einfach Sachen wie bei Hemisektion, wo man, also es ist mehr ein Bereich der Parodontologen, wo ja teilweise so ein ganzer Zahnwurzelkanal behandelt werden musste, bloß weil eine Wurzel abgenommen werden soll. Und da hat zum Beispiel der Henrik Dormisch von der Charité auch bei den letzten beiden DGT-Tagungen Sachen veröffentlicht oder gezeigt. Veröffentlicht sind es ja seine Berichte noch nicht, aber er hat Fördergelder bekommen, wo er genau sowas gemacht hat. Anstatt eine Wurzelkanalbehandlung beim Zahnmolaren, der hemiziziert werden sollte, zu machen, hat er einfach eine volle Pulpotomie gemacht. Und das ist natürlich eine sehr coole Sache, weil er dann auch gleich noch eine, weiß was, 4 Wochen später die Wurzel entnommen hat und dann histologisch untersuchen konnte. Ja. Also wenn ihr jetzt mal eine Pulpotomie machen wollt bei irgendeinem Zahn, würde ich immer im Zweifel eine volle Pulpotomie machen. Nämlich wenn ihr irgendwie euer Bauchgefühl sagt, ah oh Mensch, hier ist irgendwas stimmt nicht, gleich eine volle Pulpotomie machen. Macht es am Anfang eher einen Zweitermin. Denn je nachdem, für welches MTA ihr euch entscheidet, wollt ihr auch dann nochmal überprüfen, ist es hart geworden oder nicht. Ich meine, am Anfang habe ich auch viel in Zweitermin gearbeitet, gerade mit dem Schweizer MTA. Und im Prinzip ist es immer hart gewesen, dass man sich irgendwann eigentlich auch, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, den zweiten Termin schenken kann und gleich das komplett verschließen kann. Ja, aber im Prinzip, wenn im ersten Termin eine Blutschildung macht, MTA und dann IRM drauf, ist es ja auch relativ straightforward. Dann kann man in Ruhe im zweiten Termin die Composite-Restauration machen. Aber ich würde immer, also wirklich immer direkt nach der Behandlung in so einen Fällen ein Post-OP-Röntgenbild machen. Natürlich, ich habe jetzt primär nur über Pulpotomie geredet. Man darf auch dran denken, mittlerweile ist ja vollkommen okay, auch bei asymptomatischen Fällen, bei einer tiefen Karies kann man auch schauen, dass man das alles selektiv entfernt und dann vielleicht die Bereiche nahe der Pulpa gar nicht erst so groß berührt. Deshalb finde ich es auch umso wichtiger, dass man das nicht als analog Pulpotomie abrechnet, nämlich dann ist man fast gezwungen, wie soll ich sagen, fast gezwungen vom Honorar manchmal eine Pulpotomie durchführen zu wollen. Ja. Und so ist es natürlich eine gute Möglichkeit, wenn man es mit einer F4-MKV macht, einfach auch da nochmal selektiv zu exgravieren und zu verschließen. Ich probiere, mir ist es natürlich am liebsten auch immer, wenn das eine meine Diagnose reversible Pulpitis ist und ich so eine Behandlung mache, weiß natürlich auch, dass es auch bei einer irreversiblen Pulpitis möglich ist. Und ich glaube, am Ende ist es, kommt es immer auf die Versiegelung an und MTA hat sehr wenig Leakage und somit ist es ganz klassisch, the seal is the deal. Aber wichtig ist natürlich, dass man aseptisch arbeitet. Das heißt, nicht nur mit Kofferdamm und den Kofferdamm auch desinfizieren, sondern dass man auch sich ein MTA-Set zurechtlegt, wo denn sterile Instrumente dabei sind, die man denn immer anwendet, wenn man die Pulpa, also in meinem MTA-Set ist natürlich nochmal ein steriler Buttbohrer drin, noch ein paar andere Bohrer, sterile Sonde, dass ich dann auch nochmal nachgucken kann, falls ich da irgendwas nochmal kontrollieren möchte. Also dass ich auch ja nicht die Pulpa in irgendeiner Form nochmal mit infizieren, denn die Handschuhe, die wir ja haben, sind ja alle nicht so steril oder ich arbeite nie mit sterilen Handschuhen. Und man muss auch wahnsinnig aufpassen, dass man natürlich so eine Sonde oder was auch immer denn vorher auch nicht mit den Fingern angefasst oder die ZFA beim Anmischen des MTAs nicht irgendwie anfasst, sodass man das dann auch nicht infiziert. Also wenn die Glasplatte zum MTA-Anmischen aus der Schublade rausgeholt wird, ist die natürlich nicht steril. Man braucht eine sterile Glasplatte, die man idealerweise im MTA-Set drin hat, auf dem das dann angemischt wird mit einem sterilen Spatel, der auch dann im MTA-Set drin ist. Ja, ich würde natürlich sagen, also es ist immer wichtig, dass man nicht nur eine Therapiemöglichkeit hat. Die Pulpotomie ist natürlich eine von vielen. Man hat natürlich trotzdem noch die Wurzelkanalbehandlung, die ja gerade bei nekrotischen Fällen ganz klar noch indiziert ist und wahrscheinlich auch bei akuten irreversiblen Pulpiden. Ja, aber wie gesagt, die ganze Vollpulpotomie oder partielle Pulpotomie schließt natürlich eine schöne Lücke oder gibt uns eine weitere Behandlungsoption, die wir in der Schublade haben. Direkte Überkappung kann natürlich auch nochmal indiziert sein. Ich persönlich tendiere eher denn in so Fällen eher zu einer partiellen Pulpotomie, einfach zu sehen, ob die Pulpa denn auch blutet, aktiv ist, nämlich manche, wenn natürlich dann irgendwie das nur so ein kurzer Blutung ist, dann ist die Pulpa vielleicht dann auch nicht, noch nicht mehr an der Stelle nicht ganz so, wie soll ich sagen, aktiv und man hat vielleicht ein Risiko für Nekrose an der Stelle. Aber viel spannender ist ja eigentlich der Fakt, dass man auch partiell Karies vielleicht sogar belassen kann und die Pulpa wird damit alleine klar. Ist natürlich immer die Frage, wie symptomatisch war das Ganze vorher? Auf der anderen Seite, wenn so ein Zahn eine große Karies hatte, es ist jetzt nicht verwunderlich, wenn er in irgendeiner Form symptomatisch war, weil so eine Karies ist ja ein großer Schweizer Käse, wenn man so will, und der reizt schon mal die Pulpa und wenn man eine dichte Füllung drauf hat, kann es schon funktionieren. Und was natürlich als letzte erste Therapieoption natürlich immer noch geht, wenn man natürlich in den Initialkaries geht, kann man natürlich auch mal probieren, dass einfach nur zu versiegeln, ob das mit Eiken ist oder mit diesem ganzen Genfer Konzept oder mit Fluoriden, das nochmal dahingestellt. Wichtig ist natürlich, ist am Ende ist es immer so eine Philosophiefrage mit dieser Pulpotomie. Denn gerade wenn man im vitalen Bereich ist, irreversibel Pulpitis heißt dann immer automatisch Wurzelkanalbehandlung, aber sind unsere Obturationsmaterialien, auch wenn es mittlerweile biokeramische Sealer gibt, denn wirklich besser als die vitale Pulpa? Ist eine Philosophiefrage. Martin Trope sagt ja dann immer, die beste Wurzelfüllung ist die vitale Pulpa, denn vitale Pulpa bekommt keine apikalen Aufhellungen und ist natürlich, füllt natürlich diesen ganzen Wurzelknallraum viel besser aus als unsere Obturationsmethoden. Und man kann im Prinzip auch sagen, dass Zähne jetzt nicht gerade von Gutta-Percha-Füllungen träumen. Ja, ich bin gespannt auf eure Kommentare und Fragen zum Thema. Gibt es bestimmt welche. Es gibt immer Fragen zu dem Thema. Nächstes Mal bin ich dann hoffentlich wieder mit Jürgen zusammen. Und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Hören. Und wie gesagt, ein Kommentar ist immer eine spannende Sache.